Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Mal lebendiger leben, was nichts anderes heißt als zielorientiert leben. Und ein klassisches Bild für Ziele ist ja die Leiter. Also die Karriereleiter zum Beispiel. Steht ja irgendwie für Lebensziele. Und ein Ziel, was ich heute erreichen will, was ich in meinem Leben noch nie erreicht habe, ist mir selbst aufs Dach zu steigen. Und das werde ich jetzt mal tun, hier Stufe für Stufe diese Höhe zu erklimmen. Das lässt sich am Anfang eigentlich noch ganz gut an. Okay, die Sonne blendet. Man sagt sich ein bisschen, dass ja schon andere Leute hier hochgegangen sind. Eigentlich wahrscheinlich nur der Schornsteinfeger. Und wenn du so unterwegs bist, fragst du dich manchmal auch, ob es das Ziel eigentlich wert ist und warum du das tust. Was du da tust, vor allem wenn es auf der anderen Seite beschissen weit runter geht. Das ist das schöne Oberdörbach. Wenn man das Wort Glück googelt, ist der dritte Seiteneintrag überschrieben mit Glück ist kein Zufall, Wege zum Glück. Die Seite heißt www.psychotipps.com. Aber da stehen tatsächlich gar nicht so schlechte Dinge. Ich lese mal drei Glückstipps von dieser Seite vor, und die passen so ein bisschen zu dem, was Andi vorhin in seinem Gedicht verarbeitet hat und was mit dem zu tun hat, was ich da gerade mit der Leiter und dem Dach beschreiben wollte. Glückstipp 4 auf dieser Seite heißt zum Beispiel, aktiv sein macht glücklich. Werden Sie aktiv und suchen Sie gezielt nach einer Aufgabe und Beschäftigung. Aktives Tun und in dem Aufgehen, was man tut, ist eine wichtige Voraussetzung für das Erleben glücklicher Momente. Bequemlichkeit bezahlen wir mit schlechten Gefühlen. Befriedigung bringt nur Aktivität und Aktivsein. Und dann wird noch empfohlen, dass man dabei seine persönlichen Leistungsgrenzen überschreiten soll. Wenn man das macht, was man schon immer konnte, generiert das kein Glücksgefühl irgendwie. Glückstipp 7. Ich finde, die sind alle so ein bisschen ähnlich, aber die haben hier drei Glückstipps daraus gemacht. Glückstipp 7 klingt dann so, positive Ziele machen glücklich. Ich finde, das ist eigentlich dasselbe. Suchen Sie sich positive Ziele, die Sie begeistern. In Erwartung dieser Ziele schüttet das Gehirn Botenstoffe aus, die Sie Lust und Vorfreude erleben lassen. Ein Beispiel wäre eben mal, sich selbst aufs Dach zu klettern. Tatsächlich schüttet das Gehirn ein bisschen was aus da vorher und dann auch, wenn man oben drauf steht. Glückstipp Nummer 9 auf dieser Seite ist, ein Sinn im Leben macht glücklich. Und ich finde, auch das passt in diese Kategorie. Das Empfinden von Glück ist eng verbunden mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Wenn wir nicht verstehen, dem Leben und unserer Tätigkeit einen Sinn zu geben, dann entziehen wir dem Glück seine Grundlagen. So. Ich habe das lebendiger Leben genannt, als wir die Reihe konzipiert haben. Jetzt letzte Woche habe ich mich auch gefragt, warum habe ich das eigentlich so genannt? Da steckt ja jetzt von Zielen nichts drin, in diesem Titel. Meinen tue ich das aber. Also, für etwas leben, zielorientiert leben, weiterkommen im Leben, Stufen erklimmen, so, auf der Leiter des Lebens, ist eine Voraussetzung, behaupten Psychologen, um glücklich zu sein. So, jetzt weiß ich, dass wir unterschiedlich sind, wir, die wir hier in diesem Raum sitzen. Einige von euch sind vielleicht ausgesprochen zielorientierte Leute. Hier sitzen vielleicht auch ein paar, die wissen das nicht, aber die sind krankhaft zielorientiert. Das wissen dann immer die Leute, die mit uns hier sind. So, also da, wo man sagen muss, okay, das ist ja schon fast ein bisschen, ja. Andere von euch sind vielleicht Leute, die eher zufrieden sind, wenn es im Leben nicht ganz so wild zugeht und das Leben eher laid back ist, dann fühlt ihr euch wohl. So, also ich weiß schon, dass wir Menschen unterschiedlich sind. Und ich will euch jetzt auch nicht hier alle zu irgendwelchen Leuten machen, die nur noch alles, was sie tun, irgendwelchen Zielen unterordnen. Aber der Mensch an sich braucht es, Dinge zu erreichen. Der Mensch an sich findet es auch ab und zu mal schön, nichts zu tun, aber ihr wisst alle, wie grausam Langeweile ist. Und Langeweile stellt sich ein, wenn wir zu lange nichts tun. Wenn wir vielleicht irgendwann eigentlich gar nicht so richtig wissen, wofür wir da sind. Also wir Menschen brauchen es, egal wie wir ticken, im Grunde Ziele zu erreichen, für etwas da zu sein, beschäftigt zu sein. Deswegen arbeiten Multimillionäre trotzdem, obwohl sie es ja nicht mehr müssten. Oder sie segeln um die Welt und setzen sich irgendwelche anderen Ziele, aber irgendetwas tun sie. Sonst ist es sinnlos, einfach nur zu existieren. Sie brauchen es, beschäftigt zu sein. Oder deswegen strickt die Oma Socken. Ich habe das nie so richtig nachvollziehen können, warum man das tut. Manchmal habe ich sogar gedacht, soll ich einfach mal sagen, hey, du musst das nicht tun. Die gibt's relativ günstig, bequemer und wahrscheinlich ist es billiger, als wenn du die da strickst. So. Aber darum geht es gar nicht. Stricken macht offensichtlich glücklich. Jedenfalls die Oma. Ein bisschen zumindest. Einfach weil schon irgendwas tun mit einem Ziel, auch wenn es kein weltbewegendes ist, zufrieden macht. So, deswegen puzzelt man und macht das Puzzle nachher wieder kaputt und tut es in die Box wieder zurück. So. Und deswegen ist auch auf ein Dach klettern irgendwie etwas, was jedenfalls für den Moment ein bisschen glücklich macht. Das hat dem Tag tatsächlich eine gewisse Spannung verliehen. Ich musste warten, bis eine Videokamera, die ich bestellt hatte, so ein kleines Ding, da kann man schon für 120 Euro so eine kleine Flip-Kamera kaufen, mache ich gerade mal Werbung für. Also jedenfalls, bis die mit der Post kam, um das dann zu tun. So, also das verleiht im Leben ein bisschen Spannung. Okay, es geht heute also um Ziele. Und das Bild für Ziele ist, wie gesagt, die Leiter. Ich hoffe, du denkst nachher aufgrund dieser Predigt ein bisschen neu über deine Ziele nach. Die großen Ziele, aber auch, und wahrscheinlich ist das eher das, was so eine Predigt bewirken kann, irgendwie die nächsten Ziele, die nächsten erreichbaren Schritte. Stephen R., wie auch immer, Covey, ist so der Papst, oder vielleicht gibt es mehrere, aber das ist schon ein richtiger Bestseller hier, der Papst in Sachen Führungsliteratur, Managementliteratur. Und sein Buch, Die sieben Wege der Effektivität, sagt, dass wir die Fähigkeit entwickeln müssen, am Anfang schon vom Ende her zu denken. Am Anfang schon vom Ende her denken. Und das nennt er zielorientiert leben. Ich lasse mein Leben jetzt, was ich heute tue, nächste Woche tue, prägen von dem, was ich erreichen will. Von den ganz großen Zielen, die ich runterbreche auf kleinere Stufen, die ich erreichen möchte. Stephen R. Covey. Ich werde heute kein Management oder wie auch immer Seminar hier halten oder ein Seminar über zielorientierte Lebensführung oder so. Wenn dich sowas interessiert, dann kauf dir dieses Buch. Es ist nicht ganz billig, finde ich. Ich weiß aber nicht mehr, wie teuer. Aber ich weiß noch, dass ich dachte, naja, okay. Aber ich glaube, das ist wirklich ein sehr gutes Buch. Und es ist nicht nur für Leute, die irgendwie eine Firma leiten oder sonst irgendwas tun, sondern einfach, es wird dir helfen, dein Leben zu fokussieren. Und ich glaube tatsächlich, es kann einem helfen, glücklicher zu leben. So. Ich werde aber mich heute jetzt nicht mit solcher Literatur mehr beschäftigen, sondern ich will mit euch eine Person der Bibel anschauen, die herausgefordert war, über ihr Leben nachzudenken und über ihre Ziele nachzudenken. Und diese Person steckte jetzt in einer ganz bestimmten Lebenssituation. Und diese Situation wird wahrscheinlich, die wenigsten von euch stecken in derselben Situation. Das heißt, da wird eine gewisse Engführung sein. Ihr müsst gucken, ob ihr das, was ich sage, übertragt auf eure Situation. Das ist nicht so allgemeingültig, was ich heute sage, wie so ein Managementbuch da, oder? Aber dafür ist es persönlich. Es geht um eine Person der Bibel. Und es geht bei dieser Person der Bibel auch nicht um irgendwelche Glückstipps jetzt so, ja? Also plan deine Zeit, teil deine Zeit besser ein oder strick mal wieder Socken oder kletter auf dein Dach oder so. Sondern es geht da mehr um die großen Ziele in seinem Leben. Um die großen Lebensziele. So, und es gab im Leben dieser Person, ich sag gleich, welche Person es ist, es gab im Leben dieser Person jemanden, der diese Person immer wieder an diese Ziele erinnert hat und sie ermutigt, ist das schöne Wort, auch ein bisschen geschubst hat. Denk vom Ende her, ja? Denk vom Ziel her bei dem, was du heute tust und wie du heute über dein Leben denkst. So, dieser jemand, der da in das Leben reinredet, ist Paulus. Und diese Person, die ich meine, ist Timotheus. Sein junger Mitarbeiter. Eigentlich, so gewinnt man den Eindruck, sein Bester. Und ich habe nach einem Bild gesucht. Du kannst es mal, das ist das Einzige, was ich halbwegs gescheit über Timotheus gefunden habe. Das soll Paulus da links sein. Und rechts, beziehungsweise die Person jetzt in der Mitte, ist wohl Timotheus. Und ich nehme an, der Mensch daneben ist dann vielleicht Titus, ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, naja, das Bild, ich bringe noch eins mit, was zwar überhaupt nicht Paulus und Timotheus zeigt, aber was irgendwie diese Beziehung, glaube ich, plastischer macht. So etwa stelle ich mir die Beziehung zwischen Paulus und Timotheus vor. Da ist der Trainer und da ist einer seiner jungen Spieler mit großem Potenzial, Schmelzer. Ne? So, das Bild, ihr könnt jetzt wählen, welches Bild ihr so im Kopf behaltet, wenn ich euch diese Beziehung von Paulus und Timotheus ein bisschen beschreibe. Es gibt zwei Briefe, die überliefert sind von Paulus an Timotheus. Und diese Briefe haben einen ziemlich persönlichen Stil. Da schreibt ein alt gewordener Paulus wahrscheinlich, jedenfalls ein Paulus, der kurz vor dem Ende seines Lebens steht. Im zweiten Timotheusbrief weiß er, ich sitze im Knast. Ich meine, das ist nicht schwierig zu wissen, aber das hier wird wahrscheinlich nicht gut enden. Er sagt, ich denke, meine Zeit ist vorbei, mein Freund. So. Also ein Paulus am Ende seines Lebens schreibt an seinen jungen Schützling, der in so ein Stückchen in seine Fußstapfen treten soll. Und die Situation, in der dieser Timotheus steckt, ist die. Er ist Leiter, Pastor, weiß ich nicht, ob man das so genannt hat, Leiter einer Gemeinde in Ephesus. Paulus hat diese Gemeinde gegründet, aber er hat Timotheus dort gelassen, als er sich selbst wieder verließ. Schon auch mit dem Ziel, schau hier ein bisschen nach dem Rechten. Also sagen wir mal so, die kannst du nicht einfach so alleine lassen. Und offensichtlich ist das kein leichter Job, den Timotheus da hat. Das kann man so zwischen den Zeilen lesen. Timotheus hat offensichtlich Schwierigkeiten mit gewissen Leuten in dieser Kirche, die merkwürdige Dinge lehren. Es wird nicht so ganz klar, was genau, aber Paulus nennt es Unsinn. Allerdings, dieser Unsinn greift da ein bisschen um sich. Diese Leute haben auch noch Macht und Einfluss und sie machen Timotheus das Leben schwer. Vor allem, weil Timotheus so jung ist, gewinnt man den Eindruck, ich interpretiere sie ja ein bisschen rein, ne? Aber von dem, wie Paulus ihn ermutigt, gewinnt man den Eindruck, Timotheus fühlt sich seiner Aufgabe nicht ganz gewachsen. Paulus schreibt ihm immer wieder solche Dinge. Ich habe die Briefe mal durchgelesen und einfach mal so in meinen Worten rausgeschrieben, was man da so liest. Er schreibt ihm immer wieder so Dinge wie, steh dein Mann, Timotheus. Lass dich nicht einschüchtern, weil du jung bist. Du hast was zu sagen. Lehre die Leute, ob sie es hören wollen oder nicht. Du hast Talent. Da ist eine Begabung in dir. Sei ein Vorbild. Sei du als junger Mann, sei ein Vorbild. Und mach persönliche Fortschritte in deinem Leben. Und trau dir zu, dass Leute sich an dir orientieren sollen. Und dann sagt er ihm mehrmals, ich habe dich beauftragt. Nein, Gott hat dich beauftragt. Du bist da nicht so zufällig oder an einem falschen Platz. Du sollst da sein. Schöpfe daraus Kraft. Kämpfe, Timotheus, kämpfe. Und wenn du leiden musst, und da hört man ja drin, ne, er leidet anscheinend, der Gute. Ne? Wenn du leiden musst, lass dich nicht verunsichern. Schau her, ich sitze im Knast hier. Ich leide auch. Das ist kein Indiz dafür, dass wir auf dem falschen Dampfer sitzen oder dass wir versagt haben. Das gehört dazu. Bleib bei dem, was du gelernt hast, bleib bei dem, was ich dir gesagt habe und geh den Leuten voraus. Glaub an dich, gib das, was in dir steckt, nicht auf. Es hat immer so diesen Tenor, die ganzen Briefe. Man spürt ganz stark, Paulus schätzt diesen jungen Mann ungemein, aber man spürt auch, er hat es schwer, dieser Timotheus. Es läuft nicht so easy und glücklich und wahrscheinlich plagen ihn sogar Selbstzweifel. Und Paulus versucht ihm zu sagen, in deiner Situation, denk vom Ziel her. Denk vom großen Ganzen her. Handle heute, aber geprägt von dem großen Ziel her. So. Jetzt springen wir mitten rein ins sechste Kapitel. Ich habe so ein bisschen jetzt viele Worte gemacht, damit ihr jetzt diesen Sprung, das ist richtig aus dem Zusammenhang gerissen jetzt hier gleich, damit ihr den ein bisschen schafft. Und ich lese den so in so drei Abschnitten vor. Der erste ist ein bisschen länger, dann kommt der zweite Abschnitt, ist nur ein Vers und der dritte ist so mittellang. Und über jedem Abschnitt steht eine Überschrift, die ich euch mitgeben will. Und der erste Abschnitt handelt davon, dass Paulus davor warnt, die Leiter an die falsche Wand zu lehnen. Ja, also das ist der erste Punkt, an welcher Wand lehnt deine Leiter? So, jetzt springen wir mitten rein. Das ist Kapitel 6 im ersten Brief. Nun, ein Leben in Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse erwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. So, jetzt denkst du vielleicht, was hat das jetzt mit Zielen zu tun? Ich erkläre es. Man muss wissen, in dieser Gemeinde, diese schwierigen Leute, die ich da beschrieben habe, da gibt es Leute, die ganz offensichtlich nicht nur schwierige Dinge lehren, sondern die auch einen gewissen Einfluss durch ihren Reichtum haben. Und an einer Stelle gewinnt man auch den Eindruck, oder es steht da so, dass sie lehren, ein Leben mit Gott führt zu Reichtum. Ja, also Gott will dich mit Geld segnen. Und ein richtiger Christ, der wird auch irgendwann ein wohlhabender Christ sein. So. Diese Leute dort leben also durchaus sehr zielorientiert und sie klettern eine Leiter hoch und ihr Fokus liegt auf dem Geld. Wahrscheinlich fühlt sich der junge Timotheus diesen Leuten unterlegen, weil Geld meistens auch Macht bedeutet. Dieses Denken sitzt ganz tief in uns. Ich nehme an, das sitzt auch in dir. Das können wir gar nicht so leicht abschalten. Wer wenig besitzt, fühlt sich manchmal automatisch dem unterlegen, der mehr hat. So, oder wer viel hat, den setzt man automatisch, manchmal wollen die Leute das gar nicht, die viel haben, aber man setzt sie irgendwie automatisch auf der Leiter ein Stück höher. Irgendwie haben sie schon mehr erreicht, irgendwie sind sie erfolgreicher. Und vielleicht ist Timotheus durchaus einer, dem es finanziell nicht so richtig gut geht da. Paulus ermutigt ihn an einer Stelle, hey, es ist auch okay, dass du für den Job, den du da tust, dass du da einen angemessenen Lohn bekommst. Du musst es nicht für lau tun. So. Ja, also da gibt es Leute, deren Leiter liegt an der Wand des Erfolgs, des finanziellen Erfolgs. Also denken wir kurz drüber nach, wenn wir über Ziele reden, welche Rolle spielt dabei das Geld bei Lebenszielen, bei deinen Lebenszielen? So, ich finde, es ist keine Frage, Geld spielt eine Rolle. Es wäre Quatsch zu sagen, Geld spielt für mich keine Rolle. Viele unserer Ziele haben mit Geld zu tun. Viele von uns hätten gern mehr davon. Und es würde uns helfen, die nächste Sprosse da zu erklimmen, je nachdem. Größere Wohnung zu mieten, brauchst du Geld für. Auf den Fidschi-Inseln mal Urlaub zu machen, brauchst du Geld für. Oder einen Segelflugschein zu machen. Oder all die Dinge. Und diese Dinge sind gut. Aber sie funktionieren nur mit Geld irgendwie. Letztes Wochenende habe ich das kleine Ziel in die Tat umgesetzt, mein Büro mal neu durchzuorganisieren und auch optisch ein bisschen aufzuwerten. Und vor allem, größtes Ziel war, auf dem Schreibtisch soll danach nichts mehr sein. Nichts. Und dann nicht nur für einen Tag, sondern ab jetzt soll nichts auf dem Schreibtisch liegen, außer das Projekt, an dem ich gerade arbeite. Das ist übrigens nicht einfach. So, aber für dieses Ziel brauchte ich Geld, 200 Euro. Aber ohne ging es nicht. Ein Schrank musste her und so. Also, für gewisse Ziele gehen nicht ohne Geld. Und es kann auch durchaus eine legitime Stufe sein, ein nächstes Ziel mehr Geld zu verdienen. Beruflich aufzusteigen. So, das alles, was ich jetzt genannt habe, ist nicht das, was Paulus hier so generell kritisiert. So. Was er kritisiert, ist nicht, dass es gut und auch befriedigend sein kann, mehr Geld zu verdienen oder mit Geld ein Ziel zu erreichen. Was er kritisiert ist, diese Leute lehnen die Leiter an die falsche Wand. Ihre Leiter lehnt am Reichtum. Dem Geld ist alles untergeordnet. Und das nennt er gefährlich. Das nennt er nicht nur ein bisschen dekadent oder es ziemt sich nicht so oder es ist ein bisschen geldgeil oder so, sondern er sagt, das ist richtig gefährlich, Timotheus. Weil Geld Macht hat und dich von den wirklich wichtigen Zielen ablenken kann. Also Timotheus, denk vom Ende her. Du wirst nichts aus dieser Welt mit rausnehmen können, so wie du nichts mitgebracht hast. Und ich sage es jetzt einfach mal so persönlich, fühl dich nicht minderwertig, wenn du das Gefühl hast, ich verdiene weniger als andere. Fühl dich nicht vom Leben benachteiligt. Ich weiß, dass das schwer ist, wenn man zu wenig hat, ja? Aber lass uns aussteigen aus diesem Gedanken, wer mehr hat, ist irgendwie auch mehr erfolgreicher oder wichtiger oder man fühlt sich unterlegen. Fühl dich nicht benachteiligt, wenn du weniger hast. Und falls du jemand bist, der viel hat, Paulus sagt ein paar Verse weiter hinten etwas dazu, wie Leute umgehen sollen damit, dass sie viel haben. Und da merkt man schon, er findet nicht Reichtum pauschal jetzt irgendwie böse. Er sagt, schärfe denen ein, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf so etwas Unbeständiges wie Reichtum zu setzen. Das heißt nämlich, die Leiter da dran lehnen. Sondern auf Gott, denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage. Ist ein kleines Wortspiel drin, ne? Und sie werden das wahre Leben gewinnen. Also versuch nicht, die Leiter an die Wand des Reichtums zu lehnen. Und frag dich, an welcher Wand möchte ich mein Leben lehnen? Ne? Es gibt auch andere Wände, an die man es nicht lehnen soll, die nicht Reichtum heißen. Aber jetzt ging es in dem Abschnitt darum, darum habe ich mich jetzt darauf mal fokussiert. Aber vielleicht ist es bei dir was ganz anderes, wo, wenn du ans Ende denkst, du eigentlich weißt, es lohnt sich nicht wirklich, dort hochzuklettern. Es fühlt sich im Moment gut an, aber meine Leiter lehnt an der falschen Wand. Wofür lebst du letztendlich? Okay, also an welcher Wand lehnt deine Leiter? Zweiter Punkt. Die Stufen des Erfolgs. Die Stufen des Erfolgs. Ein Vers nur, du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Reichtum und so, ne? Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Anders gesagt, er sagt Timotheus, wichtiger als das, was du nach außen hin darstellst, ist das, was du innen drin bist. Die wichtigsten Stufen des Erfolgs sind Charakterziele. Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit, Freundlichkeit. Solche Dinge. Als ich überlegt habe, über Ziele zu predigen, habe ich eigentlich nicht gedacht, dass ich über Charakterziele predigen werde. Aber an diesem Text habe ich gedacht, doch, ich setze mal diesen engen Fokus. Es gibt auch andere Ziele, aber vielleicht sollten wir den Blick kriegen, dass die sehr wichtig sind. Könntest du dir vorstellen, dass es wesentlich ist für ein zielorientiertes Leben, wer du werden sollst? Wesentlicher als, was genau du tun wirst. Und das ist in den Briefen von Paulus an Timotheus sehr auffällig. Es geht ihm immer wieder um Timotheus' Charakter. Man könnte ja sagen, hey, also ich würde in so einen Brief an so einen Menschen da ganz anders schreiben. Ich würde praktische Ziele formulieren, die er mal erreichen soll. Ich würde ihm wahrscheinlich schreiben, hey, erstes Ziel, schau erstmal, dass du diese Leute, die dir das Leben schwer machen aus der Gemeinde oder wie auch immer. Also du musst irgendwie anders mit denen umgehen. Das kann nicht sein, dass sie dir jahrelang das Leben schwer machen. Oder zweites Ziel, schau, dass du ein Leitungsteam um dich bekommst, was dir hilft, das gemeinsam zu tragen. Oder schau, dass du eine soziale Initiative auf die Beine stellst. Es geht in den Briefen mal um die Witwen und so und wie man die versorgt. Schau, dass da was in die Gänge kommt, um diese Leute zu versorgen. Drittens, viertens, schau, dass dein nächstes Ziel ist, deine Gemeinde zu vergrößern und zu expandieren aus, so, wie auch immer. Vielleicht würde ich ihm solche Dinge schreiben. Und es, Paulus tut das auch, er gibt ihm schon ein paar praktische Tipps immer wieder. Aber so richtig eindringlich, wenn es richtig intensiv wird, da geht es immer um ihn als Mensch, Timotheus als Mensch. Entwickle dich als Persönlichkeit, Timotheus. Ich weiß nicht, ob ein Trainer das seinem Spieler sagen würde. Denk nicht an den nächsten Verein, den du gerne willst. Denk nicht an den Pokal, denn denk mehr an deine Spielfähigkeit. Ich schätze, das würde ein Trainer nicht tun, das ist kontraproduktiv. Ne? Das ist ein Mannschaftssport und so. Die Spieler, die nur an ihr eigenes Fortkommen denken. Aber ich denke, ein guter Trainer hilft seinem Spieler schon, seine Spielpraxis zu entwickeln. Und nicht nur auf den kurzen Erfolg zu gucken, sondern auf das, was an Potenzial in ihm steckt. Also Paulus sagt ihm, werde standhafter unter Druck. Werde freundlicher. Das sind diese schwierigen Leute, ja. Werde du einer, der freundlicher ist mit diesen Leuten. Liebevoller mit diesen Leuten. Und tritt mutig für die Wahrheit ein, wenn es sein muss. Auch wenn du da die Mächtigen gegen dich aufbringst. Für Gerechtigkeit. Also deine Integrität, Timotheus. Da setzt dir Ziele. So, also was wäre, wenn deine nächsten Ziele sich um deine Persönlichkeit drehen würden? So, ich weiß, es ist weniger greifbar, als auf ein Dach zu klettern oder Socken stricken oder so, wo man dann weiß, jetzt hab ich's, ne? So, aber tatsächlich, um nochmal auf ihn hier zurückzukommen, dreht sich viel in diesem Buch darum, dass er sagt, es ist wichtiger, wer eine Führungspersönlichkeit ist, als was genau sie tut. Er sagt, vor dem öffentlichen Erfolg muss der private Erfolg kommen. Sonst stehst du irgendwann da oben auf der Leiter, bist am Ziel, bist wohlhabend, mächtig und hast Einfluss oder was auch immer, aber bist ein seelisches Wrack. Das Leben wird nicht halten, was dein Image verspricht. Dein Leben wird nicht halten, was dein Image verspricht. Man hat ja unwillkürlich so ein paar Skandale der letzten Wochen im Kopf, wo das Leben einer Person irgendwie nicht hielt, was ihr Leben, was ihr Image versprach. So, und er sagt, das ist es nicht wert, Timotheus. Schau zuerst auf deine Persönlichkeit. Habt ihr Charakterziele? Und wenn du in dieser Beziehung vom Ende her denkst, ne? Von deinem Charakter vom Ende her denkst, dann kannst du dich mal fragen, setz dich mal zu Hause hin und überleg dir, wenn ich tot bin, was für ein Mensch will ich dann gewesen sein? Also da sind Leute, die schreiben meinen Nachruf, Leute, denen ich dann fehle. Was sollen sie dann über mich schreiben? Ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich fände es cool, da würden meine Töchter schreiben, er war ein Vater, der immer an uns geglaubt hat. Und wenn wir ihn brauchten, hatte er immer Zeit. Und sie denken dabei nicht nur an die letzten 5 Jahre, wo Papi sowieso irgendwie im Bett lag oder so, ja. Sondern, ja. Oder er war ehrlich. Wenn er Fehler machte, konnte er sie zugeben. Oder er war einer, der andere größer machte als sich selbst. Oder er war einer, der für schwache Partei ergriff. Oder wenn man ihn kritisiert hat, dann hat er nicht gleich irgendwie zugemacht, sondern hat er die Kritik gewertet und hat versucht, sich zu verändern. Und er hat Gott geliebt. Und so, könnte eine ganze Liste machen. Covey schlägt das übrigens vor, sowas wirklich aufzuschreiben. So ein Lebensleitbild. So, wenn man sowas macht, dann gibt es keinen Grund, sich von solchen Gedanken frustrieren zu lassen. Weil mir ging es jetzt schon gleich beim Vorlesen so, dass ich sofort denke, okay, so werde ich ja nie werden. Ich bin, wie ich bin. Um mich verändern zu wollen, ist so ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Als Kind habe ich das und das erlebt und deswegen bin ich jetzt so und ich kann nicht aus meiner Haut. So. Was mir Hoffnung gibt, dass das nicht irgendwie nur frustrierend ist, sich Charakterziele zu setzen. Was mir Hoffnung gibt, sind 2 Dinge. Das eine, das wird euch jetzt ein bisschen überraschen, ist die neuere Hirnforschung. Die hat nämlich gezeigt, ich finde das verblüffend, also mich hat das echt irgendwie, dass unsere Gehirnstruktur und damit ja auch unser Wesen, unser Denken, unsere Gewohnheiten, unser Charakter, die ist formbar. Und zwar nicht nur als Kinder, sondern bis ins hohe Alter ist die unheimlich flexibel. Wenn du irgendwas tust oder irgendwas erlebst oder irgendwas lernst, dann bilden sich in deinem Gehirn sofort neue Nervenbahnen zwischen den Neuronen. Und zwar in Minuten. Super kurz geht das. Und wenn du das dann wiederholst, diese Tätigkeit, dann verstärken sich diese Nervenbahnen. Will heißen, dein Gehirn funktioniert eigentlich mehr wie ein Muskel als wie ein Datenspeicher. Du kannst den trainieren und der verändert sich tatsächlich physisch. Also, wenn du der Predigt hier zuhörst, halbwegs aufmerksam, dann sieht dein Gehirn nachher anders aus als vorher. Ein bisschen. So, und das macht mir immens Hoffnung, weil es bedeutet, ich bin nicht einfach wie ich bin. Wenn ich es einmal schaffe, in einer Situation geduldiger zu reagieren, als ich es normalerweise tue, dann wird es mir beim nächsten Mal schon ein ganz klein bisschen leichter fallen, es wieder zu tun. So, es bildet sich sozusagen eine feine Nervenbahn. Und durch mein Handeln und immer wieder wiederholen, wird diese Nervenbahn stärker. Und das sozusagen mein Handeln fließt immer leichter durch diese Nervenbahn. Es entwickelt sich eine Gewohnheit. Das mag jetzt alles ein bisschen biologisch klingen, aber eigentlich heißt es nichts anderes, als dass die Bibel recht hat, wenn sie sagt, ändert euch. Oder zieht den neuen Menschen an, sagt Paulus an einer Stelle. Oder werdet neuen Sinnes. Ja? Dass ich sage, ich kann mich doch nicht ändern, stimmt nicht. Theologisch nicht, aber auch neurobiologisch nicht. So. Mir macht das Hoffnung. Und was mir auch Hoffnung macht, sind kleine Ziele. Kleine Ziele. Also, ich will ein Vater werden, dessen Kinder später sagen, er hatte immer Zeit für uns. Okay, das ist ein Riesenziel. Aber ich kann mir vornehmen, nie mehr, wenn sie in mein Büro kommen, gleich zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit. Sondern egal, wann es ist, 2 Minuten zuzuhören. Und das ist tatsächlich leichter, als man so denkt. Und sie gehen dann auch wieder. Ja, also. Und das verändert was. Das verändert was, glaube ich. Also das ist mir schon gelungen. Mir auf die Zunge zu beißen, wenn ich eigentlich keine Zeit habe. Okay. Also, könnte es sein, dass die wichtigsten Stufen des Erfolgs Charakterziele sind? Und welche wären das für dich? Was sind die großen Dinge? Nimm dir mal Zeit, sowas zu überlegen, aber überleg, was kann ich diese Woche tun, um an dem Punkt weiterzukommen? Letzter Punkt, das Dach des Lebens. Da sagt Paulus, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. In der Gegenwart Gottes, von dem alles Leben kommt, und in der Gegenwart Jesu Christi, der als Zeuge für die Wahrheit vor Pontius Pilatus ein klares Bekenntnis abgelegt hat, fordere ich dich auf, erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ich gebe zu, manchmal macht Paulus Druck. Für meinen Geschmack jedenfalls. Aber wenn man den Brief liest, merkt man einfach, wie sehr er überzeugt ist, dass dieser Mann das kann. Und dass seine Selbstzweifel, die ich ihm jetzt so ein bisschen unterstelle, nicht berechtigt sind. Und darum ist manchmal auch ein bisschen Druck wichtig. Ein guter Trainer macht seinem Top-Stürmer auch ab und zu Druck, wenn er merkt, der Mann spielt ja weit unter seinen Möglichkeiten. So, und er fordert ihn immer wieder auf in den Briefen. Denk vom großen Ziel her, von dem großen Versprechen, was über deinem Leben ausgesprochen wurde. Und diese zwei Schlüsselworte lauten Berufung und Auftrag. Timotheus, denk an das Dach da oben. Berufung, deine Berufung und deinen Auftrag. Denk an diese großen Dinge. Denk an das, was über deinem Leben steht. Du bist berufen, wozu? Zum ewigen Leben. Von wem? Von Gott. Dein Ziel also, Timotheus, lautet Leben. Und dafür kämpfst du, das zu erreichen. Und das greift jetzt schon in deinem Leben Raum. Wenn wir so einen Begriff lesen, ewiges Leben, dürfen wir nicht daran denken, Paulus sagt nur, dein Ziel ist, nach dem Tod in den Himmel zu kommen, sondern dieser Begriff impliziert, da ist ewiges Leben und das beginnt jetzt in deinem Leben. So. Das hast du aus dem Glauben an Gott, lebst du jetzt. Und gleichzeitig ist es auch noch dein Ziel. So, am Ende deiner Leiter, Timotheus, steht das Leben. Am Ende deiner Leiter, Simone oder Lars oder Lilly oder Markus da oben, setzt euren Namen ein, steht das Leben. Und ich finde, sich das bewusst zu machen, müsste eine unheimliche Energie an Leben, an Kraft, lebendiger zu leben, in unser Heute reintragen. Am Ende unserer Leiter steht das Leben. Und das sagt, Paulus sagt, du bist berufen zu leben. Und daraus entsteht ein Auftrag, nämlich, du hast, also das ist jetzt wieder persönlich an Timotheus, hey, du hast das mal vor vielen Zeugen versprochen, ich weiß nicht, vielleicht wurde er irgendwie ganz offiziell ordiniert oder was. Ich will für Gott leben und ich werde dieses Leben, was ich habe, gefunden habe, werde ich verbreiten. Und sein Auftrag bedeutet ja ganz konkret, diese Gemeinde zu leiten eben. Und dann erinnert er ihn an Jesus und sagt, hey, Jesus stand vor Pontius Pilatus und ihm war seine Haut weniger wichtig als das ewige Leben, um das es ihm ging. Timotheus, am Ende dieser Leiter steht das Leben und da wird Jesus stehen, der dir auf die Schulter klopft und dir sagt, cool, dass du ähnlich mutig wie ich für das gelebt hast, was du geglaubt hast. Darum fokussiere dich, Timotheus, auf deinen Auftrag, auf den Auftrag, der aus dieser großen Berufung für heute entsteht. Das hieß für Timotheus, diese Gemeinde zu leiten, die ihm auf die Nerven ging manchmal. Das hieß für ihn vielleicht manchmal zu leiden oder zu mutig zu kämpfen und Leuten gegenüberzustehen, die mächtiger schienen als er selbst. Tu das, was nötig ist, um das ewige Leben heute auf die Erde zu bringen. So, Frage, was ist dein Dach des Lebens? Das ist jetzt eine Riesenfrage, die kannst du nicht jetzt mal kurz eben beantworten. Was ist deine große Berufung? So, was ist der große Sinn, für den du leben willst? Und welcher Auftrag ergibt sich dann für dich daraus? Das kannst du jetzt nicht in 2 Minuten beantworten. Vielleicht hast du das für dich auch schon halbwegs klar gekriegt. Den letzten Gedanken, den ich dir mitgeben will, ist, dann, wenn du das hast, dann fokussiere dich darauf. Also, trau dich, im Leben nicht alles erreichen zu müssen, was man erreichen kann. Ja, sondern wage, wie Timotheus, eine Sache zu verfolgen, die für ihn auch Verzicht bedeutete. Oder so. In der Regel macht es zufriedener, sich in seinem Leben zu fokussieren. Ich habe vorhin von dem Schreibtisch erzählt, der jetzt leer ist. Der ist wirklich leer. Es liegt immer nur das Projekt da drauf, an dem ich am gerade arbeite, und das ist eine Offenbarung. Wenn ihr sowas nicht, das müsst ihr machen. Investiert die 2 Tage, die es dauert, aber das ist wunderbar. So, es lebt und arbeitet sich viel leichter, wenn du dich fokussieren kannst. Und ich glaube, das gilt für Lebensziele auch. Verfolge ein paar wenige, aber die mit Intensität. Hab Mut, Dinge zu verpassen, weil du dich auf eine Sache oder auf 2 Sachen fokussierst. Vielleicht wirst du dann niemals reich werden, mag sein. Vielleicht wirst du nie auf Fidschi sein, mag auch sein. Vielleicht wirst du Dinge nicht tun, die es durchaus wert wären, dass sie getan würden. Natürlich wird das so sein. Aber du wirst das getan haben, woran du geglaubt hast, dass es es wert ist. Und wenn du, wie Timotheus, weißt, hey, über meinem Leben steht, am Ende meiner Leiter steht das Leben, ne? Und mein Auftrag ist, von diesem Leben etwas in diese Welt rein zu transportieren, dann solltest du unbedingt rausfinden, okay, wie kann das durch mein Leben geschehen? Wie kann durch mein Leben Gottes Leben zu anderen kommen? Das, glaube ich, macht glücklich. So, jetzt spielen wir noch das letzte Video ab. Man kann sich ja fragen, das ist das Letzte, was ich noch sagen möchte, was eigentlich das Glücklichmachende an Zielen ist. Und ich muss sagen, ich glaube, es ist gar nicht das Ziel selbst. Ich meine, ich sitze jetzt hier auf dem Dach, aber ich genieße die Aussicht nicht wirklich. Ich will eigentlich am schnellsten wieder runter, auch von dem Hochgefühl spüre ich nichts. Ich glaube, das wirklich Besondere am Ziel ist, welche zu haben. Was dich glücklich macht, ist, auf Ziele zuzugehen. Was dich glücklich macht, ist die Vorfreude auf das Ziel. Und mal ganz ehrlich, ich nehme an, wenn wir am Ende unseres Lebens auf der Leiter ganz oben angekommen sind und wenn wir das ewige Leben mit Gott teilen, ich nehme an, wir werden auch dann wieder Ziele haben und es wird einen Sinn geben für das wir leben, für den wir leben. Ja, ich stelle mir vor, so funktioniert's. Hoffe ich jedenfalls.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.